Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich den Mann zu Gast, der qua Amt eigentlich Antworten auf alle Fragen haben müsste, die sich zur Zukunft des Journalismus stellen. Ein Thema, mit dem wir uns in diesem Podcast ja immer wieder beschäftigt haben und irgendwie ist ja dieser Podcast selbst eine Antwort auf die sich verändernde Medienlandschaft. Also, was wird aus den Zeitungen und Zeitschriften? Was wird aus ARD und ZDF? Was wird aus dem Journalismus? Was hat das alles mit der Demokratie zu tun und mit KI und allem, was dazu gehört? Darüber wollen wir heute sprechen mit Professor Dr. Christopher Buschow. Und jetzt kommt es, Universitätsprofessor für digitalen Journalismus an der TU Hamburg. Früher haben wir immer noch gesagt Hamburg-Harburg. Aber auch ich das nur als Harburger immer so stolz noch dazu gesagt, als ehemaliger. Und Leiter des Fachbereichs digitaler Journalismus an der Hamburg Media School. Lieber Christopher, schön, dass das geklappt hat. Ganz frisch bist du im Amt, seit diesem Jahr erst. Du musst einmal erklären, digitaler Journalismus, was hat das an einer technischen Universität zu suchen, der Lehrstuhl?
Ja, erstmal hallo, ganz herzlichen Dank, lieber Lars, für die Einladung in den Podcast. Ich glaube, es ist absolut entscheidend, dass technologische Entwicklungen und die krempeln den Journalismus eben gegenwärtig an ganz vielen Stellen um, dass diese für den Journalismus in dienende Funktion kommen, dass sie nutzbar gemacht werden für den Journalismus. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt und ein bisschen die Idee, die die Kooperation zwischen Technischer Universität Hamburg und Hamburg Media School auf den Weg bringen will. Nämlich die technischen Potenziale für den Journalismus zu heben und in Dienst zu stellen für den Journalismus einerseits. Mhm. Und andererseits die Fachkompetenz, die Expertise, die wir an der Technischen Universität haben, in ganz vielen Schlüsselthemen, die unsere Zukunft betreffen. Sei es Energieeffizienz, sei es Umweltschutz, sei es Fragen von Klimawandel. Diese Themen auch wiederum in den Journalismus reinzutragen und damit natürlich auch Sachkompetenz im Journalismus nochmal zu unterstützen.
Aber das ist neu, das hat es bisher noch nicht gegeben, diese Zusammenarbeit, richtig?
Exakt, ja. Die ist relativ neu, die Professur ist neu eingerichtet worden. Ich bin zum 1. Januar gestartet an TU und HMS und in der Tat, da bringen wir was Neues auf den Weg, was vielleicht in dieser Form auch einzigartig ist in Deutschland.
Was bist du von Haus aus?
Ich bin Medien- und Kommunikationswissenschaftler, habe mal in Hannover studiert und promoviert, war dann einige Zeit Professor in Weimar, in schönen Thüringen und seit Anfang des Jahres eben jetzt in Hamburg.
Bist du hier? Ganz platt gefragt, und das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, weil es so viele Probleme gibt. Was ist für dich das größte Problem des Journalismus in Deutschland? Das muss man ja immer dazu sagen, dass wir über Themen diskutieren. Ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis bei einer Preisverleihung und da waren Kollegen aus Russland. Und dann wurden die gefragt, was ist eure größte Sorge? Und die größte Sorge war da, sagte der Kollege, dass ich morgen noch lebe. Davon sind wir weit entfernt. Aber was ist das größte Problem des Journalismus in Deutschland?
Ja, Gott sei Dank sind wir davon weit entfernt, wenngleich wir erst vergangenen Donnerstag eine Veranstaltung hier in Hamburg hatten zur Schutz und Rückendeckung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil die ja auch mittlerweile viel angefeindet werden, angegriffen werden, beleidigt, bedroht werden, mit Hass und Hetze zu tun haben. Und der Journalismus, der erfährt das ja schon viel, viel länger, bedauerlicherweise. Also es ist besorgniserregend, wie viele Journalistinnen und Journalisten täglich angegriffen werden, wie sozusagen auf Demonstrationen teilweise nur noch mit Personenschutz sozusagen eine Präsenz möglich ist von Journalistinnen und Journalisten. All das ist sehr besorgniserregend. Die größte Herausforderung dennoch, denke ich, ist die finanzielle Zukunft des Journalismus. Wir haben wahnsinnig große Probleme bei der Frage, wie das künftige Geschäftsmodell vor allem für Lokaljournalismus aussieht. Wenn uns der Lokaljournalismus verloren geht, haben wir, glaube ich, wahnsinnig große Probleme auch in unserer demokratischen Gesellschaft. Denn wir wissen das ja aus der Forschung. Es gibt eigentlich keine Evidenzlücke an der Stelle, eher sozusagen die Probleme, wie wir ins Handeln kommen. Denn wir wissen, dass der Lokaljournalismus dort, wo er nicht mehr vorhanden ist, die Menschen sind schlechter informiert, die Menschen gehen seltener zur Wahl, das Wahlverhalten polarisiert sich und wir haben die Herausforderung, dass auch die Korruption der wirtschaftlichen Eliten wächst, weil dieses Korrektiv des Journalismus schlicht und ergreifend nicht mehr vorhanden ist in den jeweiligen Regionen.
Und da wird immer als Beispiel Amerika angeführt.
Absolut.
Aber gibt es dafür auch Evidenzen in Deutschland oder in Europa?
Ja, also wir haben auch Studien aus anderen Ländern als den USA. Dort ist die Situation natürlich besonders schwierig geworden, weil wir dort wirklich diese News Deserts mittlerweile haben, also diese Nachrichtenwüsten, in denen fast gar kein Lokaljournalismus mehr verfügbar ist. Und diese Situation haben wir zum Glück in Deutschland noch nicht. Aber die Gefahr steht natürlich, dass wir auch hier weiße Flecken bekommen. In einem Forschungsprojekt an der Hamburg Media School untersuchen meine Kollegen dort gerade im Wüstenradar zusammen mit Netzwerk Recherche auch, wie eigentlich der Stand der lokalen Medienvielfalt ist. Wir haben, wie gesagt, im Moment noch nicht weiße Flecken, aber die Medienvielfalt, die sinkt seit Jahren und es ist eher jetzt üblich geworden, dass wir nur noch eine Lokalzeitung vor Ort haben in einem Verbreitungsgebiet.
Und es gibt tatsächlich den Zusammenhang zwischen Lokaljournalismus und Zustand eines demokratischen Systems? Würdest du so weit gehen?
Ja, mittelbar gibt es den. Also klar, wenn du siehst, dass natürlich einfach schlicht und ergreifend weniger Informationen vorhanden sind, auf denen Wahlentscheidungen getroffen werden können, dass man letztendlich natürlich einen Raum, der keinen Journalismus mehr hat, auch anders befüllt. Dort kommen dann diejenigen, die Desinformation verbreiten, die interessengesteuerte Kommunikation versuchen, da reinzubringen. Also ich finde es wichtig zu unterstreichen, dort, wo kein Journalismus mehr ist, da ist ja nicht keine Kommunikation.
Nee, absolut nicht.
Ganz im Gegenteil. Ja. Dort werden sehr viele in diesen Raum reinstoßen, die sozusagen am Ende vielleicht keine gemeinwohlorientierten Interessen verfolgen, wie das im Journalismus der Fall ist und nicht sozusagen einer guten Demokratie interessiert sind, einer funktionierenden Demokratie. Das heißt, das öffnet Tür und Tor für Manipulation und auch für Desinformation und das ist durchaus eine Gefahr.
Andererseits denkt man doch, guck mal, das Interesse und die Zeit, die Menschen mit Medien verbringen, ist enorm groß, so wahrscheinlich so groß wie noch nie zuvor. Da muss doch dann auch es möglich sein, Journalismus in allen Bereichen zu finanzieren, unabhängig von Papier. Ich nenne immer als Beispiel dafür, wenn das Abendblatt morgen nicht mehr auf Papier erscheinen würde, in Klammern, was nicht geplant ist, überhaupt nicht geplant ist, aber wenn es nicht mehr so wäre, hätten wir von einem Tag auf den anderen 55 Millionen Euro Kosten weniger im Jahr. Das sind die Kosten, die mit dem Einkaufen von Papier, Druck der Zeitung, Zustellung der Zeitung verbunden sind. Das heißt, die Finanzierung einer Redaktion wie der des Hamburger Abendblatts wäre überhaupt gar kein Problem. Wir könnten jetzt die Redaktion des Abendblatts schon jetzt aus unseren digitalen Erlösen finanzieren, was aber auch daran liegt, dass das im Verhältnis viel, viel weniger Geld ist, als wenn man so eine Papierzeitung herstellen möchte. Das heißt mit anderen Worten, wenn perspektivisch, und darauf kommen wir gleich, wie du das einschätzt, Papier verschwindet, heißt es ja auch, dass die Kosten für Medienhäuser radikal schrumpfen werden. Das ist doch auch eine Chance.
Ja, absolut. Also ich glaube, in dieser Umstellung hin zu rein digitalen Produkten liegen ganz, ganz viele Chancen für den Journalismus. Die digitale Transformation eröffnet wahnsinnig viel Potenzial, auch für neue Finanzierungsformen, aber auch für Innovationen in der Art und Weise, wie Journalismus dargereicht wird, wie er präsentiert wird, auch wie er organisiert wird, also wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Auch dabei spielt natürlich Technologie eine ganz große Schlüsselrolle. Über KI haben wir noch nicht gesprochen, aber das ist natürlich etwas, was für den Journalismus in der Art und Weise, wie er produziert wird, auch sehr, sehr essentiell ist. Ich glaube, im Grunde genommen, diese Umstellung von Print auf digital oder dieser Transitionsprozess, in dem sich gerade die Verlage jetzt befinden und gerade die Lokalverlage, der ist außerordentlich herausfordernd, weil natürlich mit der gedruckten Zeitung immer noch die Löwenanteile des Umsatzes generiert werden. Und
aber auch der Löwenanteil der Kosten.
Ja, absolut, klar. Du kannst sie ja nicht abschaffen jetzt, weil die Leute wollen die ja. Und das ist euer Stammpublikum und das sind natürlich auch die Menschen, die besonders treue Leserinnen und Leser sind, die häufig seit Jahrzehnten das Hamburger Abendblatt lesen. Das sind Menschen, die bauen ihren Alltag teilweise nach der Zeitung auf. Das heißt, die stehen morgens auf, um dem Zusteller schon die Zeitung aus der Hand zu nehmen, um die dann morgens eine halbe Stunde beim Frühstück zu lesen, dann ist das für sie Kommunikationsanlass. Das heißt, die geben die Zeitung vielleicht weiter, sei es in der Familie oder im Mietshaus, wo sie wohnen, zur Nachbarin, dann kommt man mit der wieder ins Gespräch. Ja, das sind ganz stark aufgebaute Routinen und habitualisierte Verhaltensweisen, die sich rund um dieses Medienprodukt Zeitung in physischer gedruckter Form herum entwickelt haben. Die sind über Jahrzehnte gewachsen und entstanden und die kann man den Menschen nicht so einfach nehmen. Und das aufzubrechen ist wahnsinnig schwierig. Und wenn man kein gedrucktes Exemplar mehr zustellt, fällt es auch schwierig, diese Menschen dann in vergleichbare E-Paper-Angebote zum Beispiel zu überführen, einfach weil es mit E-Paper nicht so einfach möglich ist, was du mit einem physischen gedruckten Zeitungsprodukt machen kannst, was für diese Menschen aber außerordentlich wichtig ist. Was, um das nochmal kurz zu sagen, können wir gleich vielleicht vertiefen, für die junge Generation überhaupt keine Rolle spielt. Die sind übrigens auch nicht an E-Paper interessiert. Nein. Da brauchst du ganz neue und andere Formen. Und der Podcast, du hast es angesprochen, ist ja schon so ein Weg, das zu machen. Aber ich glaube, da brauchst du noch viel mehr Experimentierfreude und Innovationsreichtum im Journalismus.
Mir geht es ja auch mehr darum, warum sollte man jetzt auch versuchen, die älteren Leute, da reden wir über Menschen, die Printabos haben, die sind deutlich jenseits der 60 im Schnitt. Ja, manchmal deutlich, also deutlich, aber jenseits der 70 im Schnitt. Warum soll man die umerziehen? Man kann ja dafür sorgen, dass die weiter eine Papierzeitung kriegen und so. Mir ging es nur perspektivisch gesehen, werden ja, erste Frage, werden Zeitungen auf Papier, meine These, gar nicht verschwinden. Richtig? Bill Gates hat mal gesagt, in 10 Jahren erscheint die letzte gedruckte Zeitung. Das war aber 1990. So, wie ist deine Einschätzung da? Oder wird das tatsächlich mal ganz verschwinden?
Ja, also ich glaube, die Gefahr besteht, dass die Entwicklung so ist wie in den Vereinigten Staaten, wo zunächst die Tageszeitung zu einer Wochenzeitung wird und dann auch die Wochenzeitung verschwindet. Mhm. Und die Gefahr ist schon da, dass das jetzt relativ schnell einfach deshalb passieren muss, weil die Kostenstruktur, wie du es angesprochen hast, zu groß ist und die Zustellung einfach in manchen Regionen überhaupt nicht mehr rentabel ist. Also in der Prignitz in Brandenburg hat Matzak erst jüngst die Papierzustellung der Märkischen Allgemeinen Zeitung dort eingestellt und stellt sie nur noch in Form von einem E-Paper zu. Mhm. Das heißt, wir haben schon Regionen, wo die Zustellung letztlich nicht mehr finanzierbar ist. Und das ist eine Herausforderung. Ja,
das heißt sozusagen, die Nöte der Verlage beschleunigt dann die Entwicklung weg von der Papierzeitung.
Absolut, ja. Und wenn es dann nicht gelingt, also ich gebe das Beispiel aus der Prignitz. Dort ist es gelungen, 60% der Menschen zu einem E-Paper-Abonnement zu bewegen. Der auch älteren Menschen. Man hat teilweise die Menschen zuerst überhaupt mal online gebracht. Viele von denen hatten überhaupt keinen Internetzugang, hatten noch nie ein Tablet benutzt. Das heißt, man hat Schulungen, man hat Leserinnen-Dialoge angeboten, man hat versucht, die Menschen überhaupt zu befähigen, ein digitales Zeitungsprodukt zu nutzen. Das war sehr kostenintensiv. Und es ist gelungen, dort 60% etwa der Menschen, die vorher ein gedrucktes Zeitungsabo hatten, zu E-Paper-Leserinnen und Lesern zu machen. Es ist allerdings bei etwa 30-40% auch nicht gelungen. Und da ist jetzt die Frage, wie informieren die sich jetzt eigentlich? Und da haben wir natürlich schon eine Frage, wenn wir die dann für Qualitätsjournalismus, wie die Zeitung ihn liefert, verlieren, ist das möglicherweise problematisch.
Das ist, glaube ich, dann, für mich wäre das Kernproblem, ja, die Finanzierung. Da bin ich aber aus den genannten Gründen gar nicht so skeptisch, weil sozusagen auch perspektivisch die Kosten sinken und der Vertrieb von Informationen viel, viel billiger geworden ist für Zeitungen. Was ich mich aber frage, und das ist ja unsere große Aufgabe, wie schaffen wir es, dass Menschen, die miteinander sprechen, über dasselbe sprechen? Das war ja früher viel einfacher. Wir erinnern uns ganz früher, da warst du ja noch. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 37 Jahre.
37, da warst du ja gar nicht geboren. Früher war es so einfach, da gab es irgendwie 3 Fernsehsender, da gab es irgendwie eine lokale Zeitung, die riesengroß war, und die Tagesschau. Und dann war das so, wenn man morgens zur Schule kam oder zur Arbeit, dann hatten alle ungefähr so den gleichen Informationsstand. Also wer das wollte, aber wie, und das ist ja die große Gefahr, oder? Dass man miteinander spricht, und das erlebe ich in immer mehr Diskussionen, dass man denkt, man redet mit jemandem, der einen völlig anderen Faktenstand hat als man selber, was nicht daran liegt, dass er weniger sich informiert hat, sondern über völlig andere Quellen. Und das ist aus meiner Sicht ja die größte Gefahr für eine Demokratie, dass die Leute schlicht aneinander vorbeireden.
Ja, also ich bin total bei dir. Also ich glaube, was wir in den Vereinigten Staaten beobachten können, weil es dort viel weiter fortgeschritten ist, die Polarisierung im sozusagen dem Themenhaushalt, die Menschen eigentlich haben. Also was sind eigentlich die Themen, über die man spricht, und was sind auch die Fakten, die sozusagen geteilt werden? Und ich glaube, es begann in den Vereinigten Staaten mit dieser Veranstaltung, wo Donald Trump behauptet hat, es wären viel mehr Menschen gekommen, als die Bilder das gezeigt haben. Und darüber wurde damals schon, da hat man gesagt, das sind alternative Fakten. Und da haben wir, glaube ich, schon eine erste Entwicklung in diese Richtung gesehen, was man heute vielleicht ein postfaktisches Zeitalter nennen kann. In den Vereinigten Staaten ist es viel weiter fortgeschritten. Ich glaube, wir haben heute eine Situation, dass wenn ein Medium berichtet, dass unabhängige Gerichte festgestellt haben, dass es keine Wahlmanipulationen bei den Präsidentschaftswahlen 2020 gab, dass das dann für viele derjenigen, die Anhänger der Republikaner sind, keine Fakten mehr sind, weil die sagen, das ist Meinungsmache, das ist sozusagen der Versuch, Manipulation zu betreiben. Es ist eben, gibt kein common set of facts mehr, das man teilt. Und das ist eine riesige Gefahr. Also ich glaube, man muss über die Interpretation von Fakten immer streiten. Aber wie weit man über Fakten selber streiten sollte, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil dann geht sozusagen das gemeinsame Bild der Gesellschaft, das man hat, verloren. Und der Journalismus in der Tat hat eine ganz wesentliche Rolle dafür, so einen Themenhaushalt gewissermaßen zu organisieren.
Also er ist praktisch die Grundlage, damit sich dieses gemeinsame Bild überhaupt bilden kann. Wenn aber sich Menschen aus vielen, vielen unterschiedlichen Quellen informieren, und das ist, glaube ich, eine der großen Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten gewesen. Früher gab es sozusagen diese Gatekeeper-Funktion von Medien, also eine kleine Anzahl von Medien, die sozusagen gesagt haben, das ist wichtig, und heute gibt es eine große Anzahl, und deshalb entsteht dieses gemeinsame Bild gar nicht mehr. Und alternative Fakten, die haben dann neulich darüber in der Redaktion diskutiert. Würdest du sagen, dass es alternative Fakten gar nicht geben kann? Oder doch, ich sage dir ein einfaches Beispiel. Wir haben die Demonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Hamburg gehabt. Und die Polizei sagte damals, es sind 60.000 Teilnehmer. Der Veranstalter sagte, es sind 100.000, erst 130.000, dann 100.000 Teilnehmer. Am Ende korrigierte sich die Polizei und sagte, es sind 180.000 Teilnehmer. Und jeder Fakt hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt, war das ein Fakt. Also weil die Polizei gesagt hat, das sind 60.000. Die Frage ist tatsächlich, in dieser Welt, wo jeder einen anderen Blick auf die Dinge hat, kann es nicht verschiedene Fakten geben? Verstehst du, was ich meine? Klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber in der Wahrnehmung der Leute, also wenn wir jetzt drüber sprechen, heute ist Mittwoch, da gibt's, glaube ich, kein Dissens. Aber allein schon bei Teilnehmern bei Demonstrationen, und wozu führt das denn? Wenn der eine sagt, es sind 60.000 und der andere sagt 130.000, ist das eine andere Demonstration in der Wirkung? Und damit sind es andere Fakten, und die Frage ist, wer hat recht?
Ja, ich glaube, man darf jetzt keinem naiven Objektivismus oder so einer vorzeitlichen Erkenntnistheorie das Wort reden. Natürlich ist es so, und das wissen wir ja in der Wissenschaft, Fakten, die heute zutreffen, können morgen schon wieder revidiert werden, weil wir Erkenntnisfortschritt haben. Mhm. Ja, das ist ja übrigens in der Corona-Pandemie ein Riesenproblem gewesen, dass der Journalismus berichtet hat, dann haben sozusagen Leute draußen das für die eine Wahrheit genommen, dann musste man später wieder berichten, nee, also das hat sich jetzt verändert, da ist neue Erkenntnis dazugekommen, es gibt eine neue Studie oder eine neue Studien und Forschungslage, die hat die Erkenntnisse vorangetrieben. Wir wissen jetzt besser und genauer, dass XY nicht mehr der Fall ist. Ja, deshalb revidieren wir unsere Beurteilung dieser Situation. Und ich glaube, das ist schon wichtig zu sehen, dass man damit auch umgehen muss. Also dass es natürlich auch eine Art von Prozess ist. Also Erkenntnisfortschritt und Erkenntnisprozesse sind so. Und in diesem Fall mit den Teilnehmenden einer Demonstration würde ich ja eben so sagen, dass es natürlich so ist, dass man erst einen Kenntnisstand hatte, der hat sich ja auch verändert, da sind ja auch Leute wieder weggegangen, sind Leute hinzugekommen und so weiter. Das ist ja prozessual letztendlich.
Das ist prozessual, da muss man mal sagen, wenn du bist am Anfang der Demonstration da und denkst, mir sind ja nur 10.000 Leute. Kommst du aber 2 Stunden später, denkst du, das sind ja 60.000 Leute. Vergleichst du das mit anderen Demonstrationen, denkst du, oh, die Demonstration war ja richtig groß, weil bei der anderen waren ja nur 2.000. Also so ändert sich die Wahrnehmung und damit auch das Gefühl für die Fakten. Und du hast es gerade gesagt, es gibt halt Fakten, die sich verändern. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Spinat, ne? wo man immer jahrzehntelang gesagt hat, der Spinat ist total, ich weiß, krieg's nicht zusammen, glaube ich, total gesund, weil er so einen hohen irgendwas Eisenanhalt hat. So. Teil, ne? Ja. Und hinterher stellt sich raus, hat sich einer um Komma geirrt. Dass aber solche Dinge sind natürlich Wasser auf die Mühlen für die, die sagen, siehste, von wegen, das waren Fakten, das waren keine Fakten, das hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. In dem Moment mag es richtig gewesen sein. Also insofern ist der Journalismus da in der ähnlichen Lage wie die Wissenschaftler, weil Wissenschaftler, das Prinzip von euch Wissenschaftlern ist ja, dass ihr Dinge erkennt und dann aber versucht, die zu verifizieren oder zu falsifizieren.
Absolut. Und ich glaube, da teilen wir schon einiges, weil natürlich wir sind sozusagen beide in Domänen, wo Wissensarbeit ganz essentiell ist. Wir haben genauso Herausforderungen sozusagen bei der Frage, was sind jetzt die Fakten? Wir müssen uns bestmöglich darum bemühen, mit unseren jeweiligen Wegen, Erkenntniswegen, die Realität so darzustellen, wie sie sich darbietet. Und das ist natürlich herausfordernd, absolut, klar. Also ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, es ist immer eine Herausforderung. Ich glaube, es geht eben nur darüber, dass man eine Professionsethik hat, die sozusagen einem vorgibt, wie man arbeitet, dass man sozusagen natürlich Maßstäbe hat, die sozusagen Qualität begünstigen und dass man nach diesen arbeitet, ja.
Du hast in deiner Antrittsvorlesung, die man sich im Internet noch ansehen kann, keine Sorge, ist gar nicht so lang, 28 Minuten, glaube ich, hast du gesagt, und das interessiert mich natürlich als Journalist, weil wir können jetzt hier stundenlang darüber sprechen, was die Technologie für den Journalismus bedeutet. Da ist aber viel schon zugesagt worden. Vielleicht tun wir es auch noch in ansatzweise, und ich glaube, jeder Journalist hat das verstanden, aber du hast mehrere schöne Thesen da gehabt. Und eine der Thesen ist, dass immer, wenn es um Technologie geht, Journalisten dazu neigen, riesige Befürchtungen zu haben, auf der einen Seite, aber auch große Fantasien und große Faszination damit verbinden. Und da frage ich mich, ob es nicht grundsätzlich so ein Problem von Journalisten ist, dass wir in dem Zeitalter, in dem wir jetzt sind, uns eben lösen müssen von diesem, wenn drei Leute was machen, ist es ein Trend. Also eine 1, 2, 3, 1, 2 immer mehr. Und wenn irgendwas ist, sind wir ganz hysterisch und das ist der Untergang der Welt. Sondern dass wir versuchen müssen, tatsächlich etwas zu schaffen, was uns nicht in die Wiege gelegt ist, nämlich die Ruhe zu bewahren. Ob sozusagen der Journalismus heute nicht sich bewusst von der Hysterie, von der Schnelligkeit, das ist ja das Verrückte in diesem Zeitalter, ein bisschen die Luft rausnehmen muss, sagen, abwarten, gucken, weniger hysterisch sein, weniger diese Pendelbewegung in die eine wie in die andere Richtung haben. Mhm. Das scheint für mich eines der Dinge zu sein, an denen wir Journalisten arbeiten müssen.
Ja, ich glaube, man muss beides machen. Also man muss natürlich ganz schnell sein, man muss tagesaktuell berichten, man muss sozusagen bei entsprechenden Lagen natürlich ins Handeln kommen können und man muss sozusagen auch entsprechend den News-Cycle, wenn ich das so sagen darf, bedienen. Aber wir brauchen auch natürlich so etwas, was man vielleicht Slow Journalism nennen kann, so wie angelegt an eine Slow-Food-Bewegung, ja, dass man sagt, naja, eigentlich brauchen wir auch diese Reflexionsorte, wir brauchen die Möglichkeit, auch einmal die Woche vielleicht innezuhalten und noch einmal genauer darüber nachzudenken. Also ich spreche jetzt von den Leserinnen und Lesern, die das brauchen, ja. Und das ist, da sind wir wieder bei der Frage, was sind die richtigen Produktformen, in denen der Journalismus eigentlich zu den Menschen kommen muss. Und wir sehen ja, dass zum Beispiel eine Wochenzeitung wie die Zeit hier in Hamburg außerordentlich erfolgreich ist mit einem Produkt, das wöchentlich eher sozusagen sich mehr Zeit nimmt für die Themen, sie sozusagen nochmal tiefer darstellt. Also niemand liest die Zeit, um aktuell informiert zu bleiben, sondern es geht darum, sich weitergehend zu informieren, Themen nochmal stärker zu durchdenken und so weiter. Und ich glaube, das ist auch etwas, was im Lokaljournalismus potenzial- und chancenreich ist, sich zu überlegen, was sind Formen, mit denen wir das lokale Geschehen noch einmal stärker reflektieren können zu gewissen Zeitpunkten, sei es wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich.
Aber geht es nicht auch darum, wir kommen gleich noch zur Zeit, weil ich glaube, der Erfolg der Zeit kann man ganz einfach erklären, aber geht es nicht auch darum, die Leute nicht verrückt zu machen? Also wie viel, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, als der Krieg begann und die Russland dann irgendwann gesagt hat, ihr kriegt kein Gas mehr, ja. Was haben wir da alle geschrieben? Das ist der Untergang. Wir werden frieren. Wie viele Leserinnen und Leser des Hamburger Abendblatts sich elektrische Heizstrahler, möchte ich gar nicht wissen. Meine Schwiegereltern, meine Eltern haben es getan. Der Untergang der Wirtschaft wurde prognostiziert. Wir werden alle frieren und so weiter. Also riesige Welle. Nichts von dem ist eingetreten. Hm. Nun kann man mit Robert Habeck sagen, ne, wenn man davor warnt, dann, und das tritt nicht ein, kann man sagen, kluge Politik gewesen. Aber das meine ich, dass wir die Leute von einer Hysterie in die andere treiben. Und mein Gefühl ist, dass die Menschen da draußen ermüdet und dass sie deswegen auch sich teilweise abwenden und sagen, ich will das gar nicht mehr täglich verfolgen, weil täglich ist mir zu anstrengend. Täglich passiert, mir reicht dieses einmal die Woche und das kann ja als Tageszeitungsjournalist, als Journalisten, die tagesaktuell berichten, nicht unser Ziel sein. Deshalb ist meine These, wir müssen die Luft und die Hysterie da so ein bisschen rausnehmen in Zeiten, die sowieso schon hysterisch genug sind.
Ja, ich meine natürlich in solchen Situationen, wie du sie beschrieben hast, da gibt's natürlich auch einen wahnsinnig großen Informationsbedarf. Die Menschen suchen auch sich die Informationen, die sie für verlässlich da halten. Wir sehen ja, dass in Krisensituationen dann zum Beispiel die etablierten Medienmarken auch ganz überwiegend wieder angesteuert werden. Und das heißt, da ist schon eine wichtige Aufgabe. Das heißt natürlich nicht, dass man Hysterien schüren sollte oder Herdentriebe befeuern sollte oder ähnliches. Ja.
Aber es ist halt einfach in dem Moment, ne? Weil du weißt halt, die Leute lesen dann, wenn du dann stehst. Also, ne, als der Krieg in der Ukraine begann, was war das meistgesuchte in Hamburg bei Google? Das war Entfernung Kiew-Hamburg. Und das haben die Leute ja nicht gegoogelt, weil sie jetzt wissen wollten, weil sie da jetzt einen Urlaub machen wollten, sondern wissen wollten, ne, wie gefährlich ist das für uns, wie schnell können Raketen dann auch in Zweifel von Kiew nach Hamburg kommen oder so. Und das meine ich, ob man dann nicht, der Journalist neigt ja natürlich dann dazu, und dann auch bei Corona, natürlich viel darüber zu machen. Aber natürlich in der Regel, wenn man denkt, wenn man es ein bisschen zuspitzt, wenn man es ein bisschen auf die Spitze treibt, wenn man so, dann funktioniert das noch besser. Und ich glaube, da kriegen wir eine neue Verantwortung, weil die Leute sonst dieser Hysterie eines Tages überdrüssig werden und sagen, ich beschäftige mich nicht mehr damit. Und dann haben wir sie auf jeden Fall verloren.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich glaube, die Aufmerksamkeitsökonomie, so wie wir sie im digitalen Medien vorfinden, die lebt ja davon, dass man, und das sieht man in sozialen Netzwerken außerordentlich gut, dass wenig differenziert wird, dass eher polarisiert wird, dass ganz stark personalisiert sind. All das sind Treiber auch für die Algorithmen, die entsprechend diese Inhalte dann aussteuern. Der Journalismus läuft natürlich Gefahr, wenn er sich darauf einlässt, wenn er in diesem Spiel mitmacht, seine Werte letztlich zu unterminieren. Also eben nicht mehr differenziert zu sein, nicht mehr den Abstand zu seinen Berichterstattungsgegenständen, den wir uns wünschen, zu organisieren, nicht mehr nach Objektivität zu streben und so weiter. Und man könnte auch sagen, der Journalismus ist ein Stück weit in dieser Aufmerksamkeitsökonomie benachteiligt, wenn er sozusagen versucht, hier mit Schritt zu halten. Ich glaube nur, wenn er das nicht tut, gibt er einerseits seine Werte auf und das, was eigentlich sein Wertversprechen ist, und zum anderen produziert er dann vielleicht genau das, was du jetzt beschrieben hast, nämlich News Fatigue, News Avoidance, diese Begriffe, die im internationalen Forschungsdiskurs in den letzten Jahren sehr stark behandelt worden sind, also Phänomene, dass Menschen müde geworden sind, überhaupt noch Informationen laufend zu verfolgen, eine Haltung entwickeln, dass die Nachrichten sie schon irgendwie finden werden, wenn es wichtige Nachrichten sind, oder sogar ganz bewusst vermeiden, überhaupt noch Nachrichten anzusteuern. Und das ist eine Gefahr.
Problem aber, lässt sich der Journalismus nicht auf die Methoden und Mechanismen des Internets ein, wird er im Zweifel nicht gefunden. Also verliert er den Kampf, weil das ist der Kampf. Den Kampf, den wir jetzt machen, ist der Kampf um Zeit, um Aufmerksamkeit, richtig?
Ja, und um die Ausbildung neuer Nutzungsroutinen und Habitualisierung. Denn lass mich nochmal erinnern über die Zeitung, über die wir vorhin gesprochen haben, und diese starken Nutzungsmuster, die wir im Zeitungsprodukt hatten oder bei manchen Generationen, den älteren Generationen immer noch haben. Darum geht es. Das muss man jetzt aufbauen bei jungen Generationen. Die muss man meist überhaupt erstmal überhaupt für Journalismus interessieren. Man muss sie überhaupt dazu bewegen, Journalismus zu nutzen. Und dann muss man versuchen, sie reinzuholen in entsprechende Produkte, die sie konsumieren wollen, die sie immer wieder nutzen wollen. Dann übrigens wird auch das Finanzierungsmodell nachfolgen. Aber es geht schon auch darum, gute Produkte zu bauen, die Menschen abholen, die sie sozusagen in ihren Alltag einbauen. Und Wege zu finden, wie Menschen eben auch heute mit journalistischen Inhalten gewissermaßen Routinen ausbilden, habitualisiertes Verhalten ausbilden.
Da können wir jetzt mal sagen, man erreicht eine bestimmte Zielgruppe ab 60, tatsächlich 60 aufwärts, 65 aufwärts mit der gedruckten Zeitung.
Ja.
Ab irgendwie, du widersprichst mir immer, du bist ja der Experte, ab Mitte 50 vielleicht noch mit dem E-Paper.
Ja.
Weil die das kennen. Weil die,
ein paar der über 60-Jährigen wirst du auch zum E-Paper bringen.
Aber du musst diese Struktur der Zeitung kennen. Wo fängt das an, wo du sagst, mit diesen beiden klassischen Dingen, mit Papierzeitung und E-Paper, welche Zielgruppe erreichst du damit eigentlich gar nicht mehr?
Alles unter 50 wird schon schwierig.
Okay.
Ja, also du hast natürlich, unter 30 brauchst du mit Lokaljournalismus, glaube ich, nicht versuchen, großartig die Menschen abzuholen. Ich glaube, es ist schon wichtig.
Brauchte man übrigens, aber ganz kurz, klappte früher auch nicht.
Genau, richtig. Genau. Ist keine neue Entwicklung, sondern liegt einfach daran, dass Menschen sesshaft werden, um die 30 herum, Familie gründen, plötzlich Themen haben, wie wo gibt's einen Kita-Platz, welche Schule und so weiter. All diese Themen, wo der Lokaljournalismus ja auch helfen kann und soll. Trotzdem ist, glaube ich, wichtig, diese Menschen unter 30 Jahre nicht zu vernachlässigen. Denn wenn wir denen nicht erklären, auch welchen Wert Journalismus hat, welche Bedeutung er in der Gesellschaft hat, welche Rolle er auch für sie einnimmt und spielt, dann steht die Gefahr, dass wir eine ganze Generation damit eben nicht mehr abholen und die auch später nicht verstehen, was eigentlich Journalismus soll und warum man das noch braucht. Ja, also ich glaube, es ist schon wichtig, auch unter 30 sozusagen entsprechende Angebote zu machen. Aber so richtig, glaube ich, dass man Menschen in Produkte reinholt, wo man auch darauf hoffen kann, dass diese sozusagen dann auch den Journalismus wieder gut finanzieren können, da geht, glaube ich, erst so bei 30 Jahren los.
30 bis 50, aber was sind denn für die aus deiner Sicht jetzt die idealen Produkte?
Ja, ich glaube, das ist ein Experimentierprozess, den man dringend anstoßen muss, indem man sich einfach auch mal in die Lebenswelt dieser Menschen begibt. Wo wollen die eigentlich informiert werden? Wo kann die Lokalzeitung, oder nicht die Lokalzeitung, aber wo kann Lokaljournalismus, in welcher Produktform auch immer, ihnen eigentlich Informationsvorsprünge verschaffen? Also man muss ja verstehen, dass wenn man ein Abo hat, dass man dann mehr weiß als andere. Ansonsten ergibt sich vielleicht überhaupt keine Sinnhaftigkeit für einen selbst daraus, für ein Produkt zu bezahlen. Ja, das heißt, ich glaube, es geht darum zu überlegen, wie sehen die Mediennutzungsroutinen dieser Menschen aus, zu überlegen, welche Aufgaben kann der Journalismus für sie auch übernehmen, ja, in welchen Situationen, wo kann er Informationsvorsprünge organisieren, wo ist man besser informiert, wo hat man, trifft man bessere Entscheidungen, ja, überall dort, wo der Journalismus helfen kann. Also ich glaube, es geht erstmal nicht darum, in den Produktcontainern zu denken, wenn ich das so sagen darf, sondern im ersten Schritt geht es um die Frage, was sind die Aufgaben, die der Lokaljournalismus den Menschen sozusagen helfen kann, bei welchen Aufgaben, die sie in ihrem Alltag erledigen müssen, ist der Journalismus hilfreicher Begleiter, Unterstützer, Wegbegleiter. Und ich glaube, das ist die erste Frage, die man stellen muss. Ja, ausgehend von der Frage, welchen Nutzen, welchen Wert, welche Funktionen erfüllt der Journalismus. Kommen die Produkte. Ist das dann eine App, die sozusagen einen tagtäglich durch den Alltag begleitet mit gewissen Push-Mitteilungen? Ist es sozusagen eher abends der Podcast, der hilft sozusagen noch einmal nachzuvollziehen, was am Tag war oder sogar nur einmal wöchentlich oder etc. Also ich glaube, das sind dann Sachen, die man entwickeln kann, wenn man herausgefunden hat, analysiert hat, was eigentlich die Bedarfe und die Bedürfnisse, die Wünsche der Menschen sind.
Aber das ist ja das, was irgendwie Journalisten immer schon gemacht haben über all die Jahrzehnte. Die Frage stellt sich ja immer, was habe ich davon, wenn ich eine Zeitung gelesen habe oder welches Problem löst ihr mir? Ne, wenn ihr mir kein Problem für mich löst, dann seid ihr irgendwann überflüssig. Und jetzt aber ja die Frage, okay, das funktioniert mit dem E-Paper, mit der Zeitung, bei den über 50-Jährigen und dann kommen verschiedene Dinge. Das heißt aber doch auch, und das ist ja das Problem bei so einem Massenprodukt, wie zum Beispiel ein Hamburger Abendblatt, du musst unglaublich viele verschiedene Produkte anbieten, oder? Du kannst nicht nur dieses so wie früher, hier gibt's einmal, also wie das du eben gesagt hast, es gibt den einen, der sagt, ich lese eigentlich gar nicht. Aber wenn ich Nachrichten höre, vielleicht 5 Minuten finde ich super. Der eine sagt, 5 Minuten ist mir zu kurz. Ich höre auch gerne, aber ich möchte gerne so eine halbe Stunde. Der nächste sagt, ich möchte das aber auch irgendwie sehen. Also ich habe mit einem Video manchmal und gucke ich mir das in der U-Bahn an und so weiter und so weiter. Wird also die Zukunft des Journalismus nicht vor allem daran liegen, dass man all die Informationen, die man hat, auf möglichst vielen Kanälen den Menschen anbietet, weil die Kanäle unterschiedlich nutzen. Wir nutzen vielleicht noch Facebook. Mein Patenkind, 16, sagt, Facebook, was ist das? Selbst Instagram, ja, aber ich bin natürlich vor allem auf TikTok unterwegs.
Also wo ich dir total zustimme, und das habe ich auch versucht in meiner Antrittsvorlesung herauszuarbeiten, ist, dass ja die technologische Beschleunigung dazu führt, dass du jetzt wahnsinnig viele Wege hast, über die du Menschen erreichen kannst. Und die ändern sich auch immer, weil die auch kurzlebiger sind. Du hast Facebook angesprochen, das war mal der Hype und dann ist es wieder vorbei. Oder nimm andere Produkte wie Alexa, müssen wir auf dem Smart Speaker sein, war eine große Frage, die mir 2017 immer wieder gestellt worden ist, heute nicht mehr so relevant, weil sich gezeigt hat, dass die Dinger doch nicht in jedem Haushalt stehen. Ja. Und also ich gebe dir recht, das ist eine Herausforderung und da muss man auch adaptiv bleiben. Ja, das heißt sozusagen, ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu verstehen, welche Technologien kommen da eigentlich, wie können wir dort mithalten, sollten wir bei Plattform X sein oder nicht so, ja, ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage, die man immer wieder stellen muss und auch immer wieder neu bewerten muss. Das, glaube ich, ist schon eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung dafür, dass man bei den Menschen ist. Gleichzeitig denke ich schon, dass die Themen ja schon die gleichen bleiben.
Absolut.
Und man natürlich dann auch überlegen kann, also wenn man jetzt ein Thema hat, wie zum Beispiel, wie finde ich Kita-Plätze, wie sozusagen ist es mit der medizinischen Versorgung, sich dort natürlich entsprechende Produkte zu überlegen, die dafür treffend sind. Und das ist dann vielleicht kein Podcast in dem Fall, sondern das ist eher irgendwie ein datenjournalistisches Produkt oder ähnliches. Dass es gewisse Themen gibt, zu denen gewisse Darreichungsformen am besten passen. Und sich natürlich auch diese Darreichungsformen dann jeweils anzueignen dafür. Aber es gibt, glaube ich, schon bei Themen, bei gewissen Themenfeldern schon bessere oder auch weniger gut geeignete Formen der Darreichung von Journalismus. Und damit zu experimentieren und Wege zu finden, ist, glaube ich, wichtig.
Und dann geht es um die Frage, wie groß ist die Aufmerksamkeitsspanne? Wir haben die Diskussion auch manchmal, wenn es um die Länge von Texten allein schon geht oder um die Länge vom Podcast. Bei Podcast hat man gelernt, wer einen Podcast hört, der braucht immer, ganz interessant, ungefähr dieselbe Podcastlänge. Weil das irgendwo, tatsächlich, wie du sagst, es wird irgendwo im Alltag untergebracht. Mhm. Podcast hat den großen Vorteil, man kann es nebenbei machen. Nun habe ich, wie gesagt, mit TikTok ein bisschen experimentiert und mein Patenkind sagt dann zu mir, deine Videos sind viel zu lang. Mhm. Ich sage, die sind doch 20 Sekunden, sagt sie, 5.
Ja.
So, was heißt das, wenn da eine Generation aufwächst, die mit TikTok offensichtlich aufwächst, ja? Die, man, wenn man da selber drauf ist, stellt man ja fest, wie schnell man da weg swiped oder scrollt oder was auch immer. 5 Sekunden, damit kann man keine Botschaften rüberbringen, oder?
Ja, das ist außerordentlich herausfordernd. Deshalb glaube ich, hat auch mit Ausnahme vielleicht der Tagesschau noch niemand in Deutschland so richtig verstanden, wie man TikTok wirklich sinnvoll und zielführend einsetzen kann. Gleichwohl hast du völlig recht, wir haben ganz viele, gerade junge Menschen, die sich dort natürlich jetzt tummeln. Und die Frage ist, wenn sie dort mit journalistischen Marken, mit journalistischen Inhalten nicht in Kontakt kommen, spielen die überhaupt dann in ihrem Medienrepertoire noch eine Rolle? Und die Gefahr ist natürlich da, dass es nicht so ist. Allerdings sind die auch nicht nur bei TikTok, ja. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sie zu erreichen. Und ich glaube, man muss schon sehr genau prüfen und bei jedem dieser Plattformen, die entstehen, wie sehr kann man sich da reinbegeben? Wie sehr kann man das unter den Qualitätsstandards, die der Journalismus erfüllen muss, damit der Journalismus bleibt, noch wirklich tun, ja?
Mich interessiert vor allem, wie schaffen wir es für Menschen, deren Aufmerksamkeitsspanne immer weiter sinkt? Wie schaffen wir es, die dann wieder dazu für zu begeistern, komplexere Sachverhalte dann auch dafür mal eine Minute aufzuwenden oder anderthalb? Weil das ist ja, was passiert mit dieser Generation, mit diesen Generationen, die jetzt nachwachsen, die einfach so unglaublich schnell weg, so, ja. Wo du ja, du musst einen so hohen Reiz setzen, damit du nicht weggescrollt wirst. Wie schaffen wir das als Journalisten?
Also ich glaube, es ist schon wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass in der jungen Generation es immer noch auch eine gewisse Cluster gibt, der natürlich auch längere Texte liest, der auch noch bereit ist, entsprechende längere Inhalte zu konsumieren. Allerdings, und da sehe ich schon auch eine Gefahr, ist das tendenziell eher natürlich auch vielleicht, sind das junge Menschen aus eher bildungsbürgerlichen Haushalten. Und die Frage ist schon tatsächlich, wie gelingt es auch sozusagen mit journalistischen Inhalten Menschen zu erreichen, die vielleicht sozusagen nicht aus Akademikerfamilien kommen. Und ich denke, da sozusagen hast du einen sehr wichtigen Punkt, wie man natürlich auch dort vielleicht mit Inhalten durchdringt. Und da muss der Journalismus wahrscheinlich auch schon einige dieser Entwicklungen dann nachvollziehen. Er muss vielleicht personifizierter werden, er muss persönlicher werden. Also journalistische Content Creators, ja, wenn wir darüber sprechen, dann schaue ich mit Interesse auf eine öffentlich-rechtliche Einrichtung wie Funk, die ganz bewusst solche Content Creators im Journalismus mit aufbauen, weiterentwickeln, damit die junge Zielgruppen erreichen. Ja, und die tun da sehr viel auf YouTube, die experimentieren auch mit TikTok, die haben Podcasts, die haben sozusagen bei Instagram entsprechende Formate, die tun viel, um sozusagen junge Menschen dort auch mit journalistischen Inhalten zu erreichen. Aber auch da erweist es sich jetzt außerordentlich schwierig. Und ich kann dir keine Patentlösung sagen für diese Problematik, dass natürlich der Inhaltekonsum immer fragmentierter wird, immer sozusagen schnelllebiger und sozusagen auch, ja, wie du das beschrieben hast, anhand dieses Swipens und Visions natürlich auch immer, ja, letztlich weniger strukturiert oder systematisiert. Ne?
Du hast es angesprochen, wie wichtig ist es, dass Inhalte, auch journalistische Inhalte, mit an eine Person zu knüpfen. Wir sehen das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ne? Da heißen halt fast alle Talkshows nach denjenigen, die da die Gastgeber sind, bis auf Hart aber Fair. Mhm. Es wird im klassischen Journalismus immer so, warum schieben wir jetzt einen nach vorne, die Marke ist doch das Wichtige. Aber die Wahrheit ist, im Netz ist diese Verknüpfung auch ein Modell, was in der Zukunft immer wichtiger wird?
Da ändert sich wahnsinnig viel gerade. Ich glaube, da haben wir auch wieder einen Generationenbruch. Also klar, in der Generation vielleicht 60 plus, dort sind dann die Zeitungstitel noch sehr bekannt und auch mit entsprechendem, also die Marken sind auch mit entsprechenden Mehrwert verbunden. Mhm. Das gilt bei jungen Leuten halt kaum. Also ich weiß nicht, ob ihr Marktforschung macht beim Hamburger Abendblatt dazu, aber ich höre immer wieder von Zeitungstiteln, dass es bei jungen Menschen überhaupt kein Verständnis für die Marke gibt. Häufig wird die gar nicht gekannt. Ja, und das ist schon ein großes Problem. Und das kann man natürlich jetzt, wenn man sich die Medienwelt heute anguckt, auch verstehen, weil dort natürlich, sag ich mal, Marken von Institutionen, von Titeln kaum mehr noch eine Rolle spielen. Die waren übrigens nie wirklich so richtig stark, sondern Personenmarken waren eigentlich schon im Fernsehen immer stärker. Mhm. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Talkshows nach ihren Hosts heißen. Das ist natürlich aber jetzt alles nochmal verstärkter der Fall in digitalen Medien. Und ganz viel profitieren ja Influencerinnen und Influencer auch genau davon, dass sie Nahbarkeit, Authentizität durch ihre Personenmarke letztlich vermitteln. Für den Journalismus ist das auch wieder eine Herausforderung, weil wie du richtig sagst, ist das etwas, was Journalistinnen und Journalisten wollen, was sie wollen sollten. Ja, weil letztlich sind wir hier wieder bei der Frage, Journalismus möglichst objektiv, möglichst Distanz zu den Berichterstattungsgegenständen, aber vielleicht auch eine Distanz von denjenigen, die Bericht erstatten. Ja, also auch hier wieder ist es eigentlich im Wertekanon des Journalismus einzupassen. Ich glaube, hier haben wir gerade viele Diskussionen und Debatten, die wir auch im Journalismus richtigerweise dazu führen, wie offen man sich Personenmarken zeigen sollte oder auch nicht.
Deine Empfehlung?
Ja, ich würde schon sagen, damit zu experimentieren ist außerordentlich wichtig. Ich sehe auch Lokalzeitungen, die versuchen in städtischen Umfeldern zum Beispiel Personen aufzubauen, dann auch vielleicht sogar Plakatkampagnen mit denen zu machen, entsprechende Nahbarkeit auszuflacken und zu zeigen, wir sind ansprechbar, wir sind da. Ein Riesenfehler war aus meiner Sicht, dass man vor einigen Jahrzehnten, so vor 20, 30 Jahren, häufig die Redaktion aus der Stadt rausgeholt hat, die irgendwo auf die grüne Wiese gesetzt hat, vielleicht dort mit den Druckereien. Die Zeitung war deshalb nicht mehr in der Stadt, die war nicht mehr im Stadtkern, war nicht mehr sichtbar. Das muss man dringend ändern. Man muss Sichtbarkeit herstellen. Die Lokalzeitung muss vor Ort sein. Sie muss irgendwie Wegbegleiter der Menschen sein. Sie muss sozusagen vor Ort auch irgendwie Signale setzen, dass sie da ist, dass sie präsent ist, dass sie auch wirkt. Und ich glaube, wenn man das tut, dann ist dabei Personenmarken nutzbar zu machen auch eine Option, die man jedenfalls diskutieren sollte. Und ich glaube, das ist schon ein Prozess, den man in der Redaktion auch debattieren muss und wo man auch die Pro und Cons auch abwägen muss.
Glaube ich, schwierig, aber trotzdem, wenn man das nämlich nicht macht, weil man sich dann eine große Chance entgehen lässt. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du empfiehlst, eines der großen Aufgaben in der Zukunft, wenn man die Medienhäuser sich anguckt, ist Kooperation. Das heißt sozusagen, die Einheiten, die hinter dem Journalismus stehen, werden größer und damit werden dann auch Personen natürlich, die für den Journalismus stehen, wichtiger, weil die Einheiten vielleicht so groß werden, dass man, nehmen wir mal das Beispiel, das Hamburger Abendblatt. Hamburger Abendblatt in Hamburg kennen es viele Leute, ja, nicht mehr so viele wie früher sicherlich. Aber wenn man jetzt sagt, Funke an sich, was dahinter steht, das kennen schon viele nicht mehr, als weil das eben keine Marke ist. Aber trotzdem sagst du, Medienhäuser müssen kooperieren, damit der Journalismus tatsächlich diese finanzielle Zukunft vor allem hat?
Ja, ich glaube, es geht sehr stark darum, Allianzen zu schmieden und Kooperationen auf den Weg zu bringen. Einfach deshalb, weil Medienhäuser nicht mehr alles alleine machen können. Dazu sind die technologischen Herausforderungen beispielsweise viel zu groß geworden. Also nehmen wir so ein Thema wie künstliche Intelligenz. Dort sind es vor allem US-amerikanische Startups, die dieses Thema vorantreiben und diese Technologie vor allem auch beherrschen und kontrollieren, und die Einflussmöglichkeiten von einem deutschen Verlagshaus sind da relativ begrenzt, ja. Wenn man sich aber zusammenschließt, wenn man kooperiert, kann man vielleicht so eine Art von Gegengewicht bilden. Und das gilt für ganz viele Bereiche. Es gilt für die Technologieentwicklung. Das gilt vielleicht auch für die Distribution. Eine Frage, mit der sich Kolleginnen und Kollegen von mir und ich auch auseinandergesetzt haben, ist ja auch, warum eigentlich so etwas wie ein Spotify für Nachrichten noch nicht existiert. Ja, also das ist ja auch wieder eine Frage bei jungen Menschen. Die sind ja auch sehr stark daran gewöhnt, natürlich alle Inhalte quasi über einen Kanal zu rezipieren, beispielsweise im Musikbereich. Warum gibt es Ähnliches nicht im Journalismus? Sind Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und wenn wir sehen, dass auch bei der Distribution eine gewisse Kooperation möglich wäre, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, dass man in Bereichen, die jetzt nicht unbedingt das Publizistische betreffen, weil ich wünsche mir schon, dass wir eine Medienvielfalt weiterhin haben. Ich halte das auch für eine Gesellschaft sehr, sehr wichtig, dass wir verschiedene Titel haben, die vielleicht auch miteinander konkurrieren im Publizistischen, auch im Wettbewerb stehen um die beste Geschichte und so weiter. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für einen guten Journalismus. Aber gleichzeitig in sozusagen Backend, im Hintergrund auch kooperieren, dann sozusagen bei technischen Fragen, weil man das alleine als kleines Verlagshaus eben gegen die US-amerikanischen Tech-Giganten nicht alleine auf den Weg bringen kann.
Du hast vorhin gesagt, wie wichtig es ist, dass der Lokaljournalismus nicht verschwindet aus der Region. Da würde man jetzt als deutscher Politiker vielleicht sagen, und wir kommen gleich nochmal zu deutschen Politikern und ihre Einstellung zu Journalismus, würde man sagen, die Gefahr besteht doch gar nicht. Wir haben doch das öffentlich-rechtliche System, das deckt alles ab.
Ja, das stimmt ja gerade nicht, weil die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch schon staatsvertraglich keine flächendeckende lokale Berichterstattung machen dürfen. Das ist wahrscheinlich auch richtig, dass das so dort kodifiziert ist, weil sie sonst ja in einen starken Wettbewerb mit den Lokalverlagen kämen. Und das wäre natürlich auch eine Herausforderung.
Was ja zum Teil auch so ist, ne? Zumindest in den Stadtstaaten kann ich sagen.
Die Stadtstaaten ist sehr schwer zu trennen.
Genau.
Also Bremen, Hamburg, Berlin. Das ist eine Herausforderung. Das ist schon so, ja. Aber ich würde sagen, dass der Öffentlich-Rechtliche eben alleine nicht reicht. Denn ein gutes, solides Mediensystem, das basiert auf mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Säulen, das basiert ja auch auf einem starken, gut finanzierten, auskömmlich finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es basiert auf einer privatwirtschaftlichen Säule, die eben eine andere Logik hat, darauf zu schauen und möglicherweise auch wieder die andere Säule auch ein Stück weit mitkontrollieren kann. Und eventuell auch auf einer neuen Startup-Kultur, die ich mir jedenfalls für den Journalismus wünsche. Wir haben da einige Rückschläge in den letzten Jahren erlebt, aber im Lokalen gibt es Gründungen wie zum Beispiel 4.0 oder Rums in Münster, 4.0 in Düsseldorf, die sozusagen mit neuen lokaljournalistischen Startups an den Start gegangen sind und dort auch ausprobieren, Experimente vorantreiben und das viel stärker auf einer grünen Wiese machen können, auf der eben die etablierten Häuser eben häufig nicht agieren können, weil sie eben zum Beispiel noch das gedruckte Zeitungsprodukt mit dabei haben.
Politiker, mein Eindruck ist, dass Politiker, wenn man, wenn sie so sprechen über Journalismus, nicht immer die Pressefreiheit hochhalten, und ich will das auch gar keinem absprechen. Mein Eindruck ist aber auch, wenn dann journalistische Produkte verschwinden, und manche Politiker sagen mir das sogar, offen ins Gesicht sagen, ne, nicht schlimm, weil je weniger uns befragen, desto mehr können wir selber senden. Ist das ein Eindruck von mir, der so ein bisschen böse ist und weil der gefärbt ist, weil ich auf der anderen Seite stehe? Aber es ist tatsächlich so, dass irgendwie viele denken, naja, es geht doch, wofür brauchen wir sie denn jetzt noch? Wir haben doch auch die Möglichkeit, uns selber an die Menschen zu wenden über unsere verschiedenen sozialen Kanäle. Und dann versuche ich zu erklären, dass natürlich aber das nicht dasselbe ist, als wenn, also es ist nicht dasselbe, wenn man sich selber befragt. Aber die Verlockung ist groß, oder? Dass Politiker sagen, ach, wenn da hier verschwindet was, da verschwindet was, ach, warum denn eigentlich nicht?
Also diese Disintermediation, zum Glück gibt es Politikerinnen und Politiker, die auch Medienpolitik gestalten, die auch eine Verantwortung für den Journalismus darin sehen und die auch den Wert des Journalismus als gesellschaftliche Institution für unsere demokratisch verfasste Gesellschaft sehen, anerkennen und versuchen, da auch Zukunftsperspektiven auszugestalten. Und es gibt ja auch einige Bundesländer, die schon kleinere Förderungen, zum Beispiel Innovationsförderungen, auf den Weg gebracht haben. In Brandenburg gibt es sowas, in Nordrhein-Westfalen. Es gibt sowas in Bayern, so Media Labs, die auch versuchen, Innovationen voranzutreiben. Das sind schon kleinere Bemühungen, wie man staatsfern, das ist natürlich an der Stelle immer ganz, ganz wichtig zu sagen, staatsfern auch mit an einer Zukunft für den Journalismus arbeitet, wo letztlich Mittel der öffentlichen Hand dafür auch verwendet werden. Natürlich will ich aber nicht in Abrede stellen, dass es auch Politikerinnen und Politiker gibt, auch vielleicht so in manchen Parteien mehr als in anderen Parteien, die sich natürlich ganz bewusst wünschen, dass gewisse Medienstrukturen zerbrechen, weil die natürlich auch wissen, dass diese für den gesellschaftlichen Zusammenhang und Zusammenhalt sehr, sehr wichtig sind. Und wenn die verloren gehen, öffnet das natürlich wieder Türen, zum Beispiel hier mit eigener interessengeleiteter Kommunikation reinzustoßen. Das, was ich vorhin gesagt hatte, da wo kein Journalismus mehr ist, ist nicht nichts, sondern ganz im Gegenteil, dort öffnet sich die Tür für andere, die mit entsprechender, vielleicht auch manipulativer Kommunikation da reingehen wollen.
Aber mein Eindruck, letzter Teil unseres Gesprächs, was natürlich viel zu schnell zu Ende ist, aber es gibt so viele Themen da zu besprechen, ist natürlich KI. Künstliche Intelligenz, ich habe es vorhin gesagt, du hast es in deiner Antrittsvorlesung gesagt, für die einen ist es die große Bedrohung, für die anderen ist es mit großen Fantasien behaftet, was man dem Journalismus alles abnehmen kann, um ihn noch besser zu machen. Was wird KI sein in den nächsten ein, zwei Jahren? Kann man, vielleicht viel weiter kann man gar nicht vorausgucken wahrscheinlich, ne?
Nee, unmöglich. Also die Entwicklungen sind so dynamisch und so sprunghaft. Also wenn wir jetzt nur an das neue OpenAI-Video-Tool denken, dass letztlich schon auch wirklich Bewegtbild in sehr beeindruckender Form automatisch generieren kann. Bei Audio, Sprache haben wir die Möglichkeit mittlerweile auch sehr, sehr gut. Bei Text wissen wir es eh alle. Das heißt, eigentlich alle medialen Darreichungsformen lassen sich schon sehr gut auch durch künstliche Intelligenz mittlerweile erzeugen. Und für den Journalismus, so denke ich, wird es ein unterstützendes, oder hoffe ich auch, wird es ein unterstützendes Werkzeug sein. Das heißt, vor allem auch für die Verlage wird es darum gehen, das schnell in Content-Management-Systeme reinzuholen, entsprechend auch unterstützende Funktionen mit reinzuholen, damit Journalistinnen und Journalisten einfach auch vielleicht gewisse Zeitersparnis realisieren können. Genauso wie wir heute eine Rechtschreibkontrolle haben in unseren entsprechenden Programmen, so wird KI vielleicht unterstützen bei der Generierung von Headlines, Vorschläge machen für gewisse Einleitungen von einem Artikel oder ähnliches, ja. Also da sehe ich großes Potenzial in der unterstützenden Funktion. Mhm. Eine Gefahr ist natürlich auch, dass immer mehr auch eine nicht ergänzende, unterstützende Rolle der KI zuteil wird, sondern dass sie auch eine gewisse Form von Ersetzen dann sozusagen vorantreibt. Und das heißt dann aber in der Regel nicht, also KI kann den Journalismus deshalb schon nicht ersetzen, weil natürlich sie keine Recherche machen kann, weil sie sozusagen nicht rausgeht, mit den Menschen spricht und so weiter. Das kann sie nicht, das ist ganz klar. Aber sie kann natürlich Texte so präsentieren, als seien sie vielleicht journalistisch.
Genau, das ist ja
so aussehen. Ne?
Man kann doch sagen, irgendwie, liebe KI oder was auch immer, ne, mach mir mal einen Text genauso wie, keine Ahnung, wie Dirk Kupp. Schreib einen Text im Stil von Dirk Kupiweit, aktuell ja. Spiegel, Chefredakteur, das kann die KI. Ja. Wenn du der KI sagst, aber schreib einen Text in deinem Stil, dein Stil gibt es. Also die KI hat ja keine eigene, also die kann immer nur, letztendlich kann sie nachahmen, ne?
Ja, genau. Sie ist eben der stochastische Papagei, der sozusagen mit gewissen Wahrscheinlichkeiten die entsprechende nächste Wort hinter das erste Wort
aber setzt. Was sie natürlich machen kann, sie kann Stimmung machen. Ne? Man kann ja dann der KI sagen, ne, schreib mal 10.000 Texte und verteile die überall. Olaf Scholz ist doof.
Da wollte ich genau drauf hinaus. Und wir sehen das ja auch an manchen Stellen schon, dass zum Beispiel Tagesschau-Beiträge manipuliert worden sind und auf Demonstrationen eingesetzt worden sind, dass Deepfakes genutzt werden, dass Bild und Video aus Krisenregionen letztlich manipuliert werden und das alles ist mit künstlicher Intelligenz natürlich sehr, sehr gut möglich. Und das Superwahljahr jetzt, da ist auch die Frage, das sind die ersten Wahlkämpfe, wo KI so eine richtige, wo generative KI so eine richtig wichtige Rolle spielen kann. Und da besteht natürlich auch eine Riesengefahr einfach, ja, dass sozusagen KI zu manipulativen Zwecken eingesetzt wird, dass sie verwendet wird, um das zu machen, was Steve Bannon, der Berater von Trump, mal genannt hat, flood the zone with shit, also sozusagen letztlich ganz viele Informationen, Desorientierung zu produzieren. Und mit KI ist das eben auch noch bedauerlicherweise leider leichter möglich. Und das unterstreicht aber dann wiederum auch, und da sehe ich auch eine Hoffnung, dass dann vielleicht doch Qualitätsmarken wieder wichtiger werden und entsprechende Medienmarken, die da auch schon etabliert sind oder die sozusagen jedenfalls das Potenzial haben, sich als Qualitätsmarken auch zum Beispiel in jüngeren Generationen zu etablieren, dass diese wieder wichtiger werden, weil sie Anlaufpunkte sind, wo man zumindest sich sicher sein kann. Dort kriege ich also geprüfte, valide Informationen und ich muss mich nicht verlassen zum Beispiel auf Suchmaschinen, wo zunehmend vielleicht Informationen auch aufzufinden sind, die irgendwie journalistisch wirken, die auch super geschrieben sind, aber die letztlich einfach falsche Informationen verbreiten.
Das ist ja sozusagen, ich glaube, kann man nicht sagen, das wird definitiv zu kommen. Es wird jetzt eine Welle geben, wo künstliche Intelligenz die Wahrnehmung der Menschen prägen und verändern wird und das wird auch sehr faszinierend sein für viele. Und dann wird es wieder so eine Gegenbewegung geben, genau wie du sie eben beschrieben hast. Die Frage ist nur, wie lange dauert das und wie viel halten durch bis dahin?
Das ist schwer abzusehen und ich bin ganz bei dir. Meine Hoffnung ist eben, dass der Journalismus hier als Qualitätsanker doch auch punkten kann.
Das hoffen wir auch. Letzte Frage, ist ja immer in Hamburg, muss man in Hamburg fragen, du bist jetzt nach Hamburg gezogen, richtig?
Ich bin gerade quasi noch auf dem Weg nach Hamburg zu ziehen.
Weißt du schon, in welche Ecke es dich verschlagen
wird? Nein, leider noch nicht. Was empfiehlst du?
Das kommt immer ganz drauf an, was man möchte. Besprechen wir. Aber gibt es noch keinen Favoriten? Nee.
Also, meine Schwiegereltern sind tatsächlich ein bisschen außerhalb im Norden. Das ist sicherlich eine schöne Sache, wenn man vielleicht dort ein bisschen näher hinzieht, vielleicht auch nicht zu nah, aber trotzdem in die Nähe. Also sowas hilft, vielleicht. Mal sehen. Aber wir sind noch, also meine Frau ist auch Hamburgerin, ich komme ursprünglich aus Ratzeburg, von daher, also wir sind hier im Norden. Wir haben es noch nicht entschieden.
Genau. Vielen Dank.
Danke auch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess.
In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if it wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.